Mann, du bildest dir doch, Stichwort Gegenwartscheck, immer so viel darauf ein, dass du das Gras wachsen hörst. Das darf dir nicht nochmal passieren. Das ist so eine funde Transformation technologischer Natur, die dann aber voll und ganz in die Gesellschaft greift, dass sowas nochmal passiert und du verpasst es. Und insofern war ich vielleicht ganz vorbereitet, als ich dann von Bitcoin hörte, da bedurfte es natürlich, auch da war ich Late Adapter, aber als ich dann nicht nur davon hörte, sondern es auch irgendwie interessant fand, weil diese Vorstellung von digitaler Knappheit mich faszinierte, in dem Moment sagte ich mir auch, oh, vielleicht ist das große Ding, wenn du eine zweite Chance hast, verbasel es diesmal bitte besser nicht.
Hallo und herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen. Wie ihr schon hört, habe ich heute Ishoma Mangold eingeladen. Es wurde ein super spannendes, aufregendes, bereicherndes, inspirierendes Gespräch zu seinem Buch, aber auch über Bitcoin, über seinen Weg zu Bitcoin und das Leben ganz im Generellen. Und ich freue mich total, dass er heute mit dabei ist. Aber hört doch selbst mal rein. Werbesponsor dieser Folge ist Relay. Der Schweizer Anbieter ist Europas einfachste Bitcoin-App. Kaufe und verkaufe Bitcoin in einer Minute oder richte einen Auto-Invest-Plan ein. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Das klappt ganz einfach über einen Dauerauftrag deiner Hausbank. Die App wurde mit 4,4 Sternen im Apple Store bzw. mit 4,5 Sternen im Google Play Store ausgezeichnet. Ich buchstabiere dir den Namen mal, damit du sie auch findest. Relay, also R-E-L-A-I. Mit dem Code Kinderleicht bezahlst du um 0,5% weniger Gebühren für jede Transaktion. Und der Link zu Relay ist natürlich zu finden in den Shownotes. Nun hast du deine Bitcoin gekauft, wie verwahrst du jetzt deine Bitcoin? Du verwahrst deine Bitcoin sicher und einfach auf einem Hardware-Wallet. Die Bitbox 02 von Stift Crypto eignet sich besonders gut dafür. Das ist ebenfalls ein Schweizer Hersteller und hat auf seiner Hardware-Wallet ein Open-Source-Software und ein Sicherheitschip kombiniert. Dazu ist die Hardware-Wallet sehr einfach zu bedienen. In 5 Minuten kannst du schon loslegen, selbst wenn du technisch nicht sehr versiert bist und eine Anfängerin bist. Sie haben auch einen erstklassigen deutschen Support. Über den Link und den Aktionscode Kinderleicht erhältst du einen Rabatt um 5% beim Kauf der Bitbox 02. Hallo Ishoma und herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast für Frauen.
Hallo Eva, ich freue mich, dass ich bei dir Gast sein darf.
Ja, ich fühle mich total geehrt, dass du Gast bist. Du bist ja wirklich sehr bekannter Zeitfeuilletonist, bist Literaturkenner, bist Autor und hast jetzt dein neuestes Buch auch rausgebracht, Die Orange Pille. Und ich freue mich total, dass du jetzt hier bist und dass wir über dieses Buch sprechen können gemeinsam.
Sehr, sehr gerne.
Und ich bin ja nicht nur Buchfan von dir und habe auch schon deine ganzen Bücher gelesen, sondern auch Podcast-Fan. Da gibt es ja auch einen Podcast von dir und von Lars Weißbrot und von Nina Power, der heißt ja Die sogenannte Gegenwart. Und da fangen wir immer am Anfang an mit so einem Gegenwartscheck. Und da würde ich ganz gerne mal mit genau diesem Gegenwartscheck anfangen. Der Gegenwartscheck ist ja immer so, dass man sich ja was herausfängt, was sich halt verändert hat in den letzten Wochen und so und was einem auffällt. Und was mir besonders aufgefallen ist, vielleicht kriege ich ja da einen Punkt von dir, wenn dir das auch zusagt. Was mir besonders aufgefallen ist, ist nach den ganzen Online-Meetings, die man so hat und immer alles besprochen hat, auch in der Arbeit über Videokonferenzen, gibt es ja immer solche Dinge, wo man sich nochmal gemeldet hat, zum Beispiel mal aufgezeigt hat mit der virtuellen Hand oder mit der echten Hand oder man hat mal einen Daumen hoch gemacht, wenn man eine Zustimmung angebracht hat und nicht gleich den Redefluss unterbrechen wollte. Und das Witzige ist, was mir halt aufgefallen ist, jetzt auch heute, wenn man echte Meetings macht, dass man diese Gesten mit reinnimmt. Also zumindest mir ist es aufgefallen, ich mache manchmal den Daumen hoch in den echten Gesprächen und ich habe sogar schon Kollegen gesehen, die tatsächlich aufgezeigt haben, bevor sie was sagen wollten. Also ist dir das auch aufgefallen? Ist das bei der Zeit auch so?
Aber leider ist es mir schon sehr viel länger aufgefallen, weshalb es macht ja keinen Sinn beim Spiel, wenn man nicht streng ist. Also muss ich streng sein. Ich würde sagen, das ist mir, ich weiß auch, wo es mir ist. Ich glaube sogar, wir hatten es mal im Gegenwartscheck, weil ich erinnere, dass ein Freund von mir, der hatte ein Buch geschrieben, irgendwie über die Farben, wie hieß es? Ging um die deutsche Nationalflagge. Und der hatte seine Buchpremiere in Berlin. Und erinnere noch, Joachim Gauck, Einführungsworte. Und das war so gerade, als man aus dem zweiten oder aus dem dritten Lockdown so rauskam und man war schon noch gar nicht mehr gewöhnt, wieder unter normalen Menschen zu sitzen. Und da waren tatsächlich solche Pappkartons verteilt oder so Schilder verteilt mit einer Hand, damit man die so hochheben konnte, so wie es ja jetzt alle gewohnt waren von den Zoom-Meetings. Und das war quasi, und das ist aber jetzt definitiv schon eineinhalb Jahre her, da wurde gewissermaßen das neue digitale Tool direkt in die analoge Welt überführt, was irgendwie ein sehr schönes Moment ist für so Metamorphosen von Handlungsweisen. Und weil es beim Gegenwartscheck ja immer darum geht, dass man, also wenn man was vorschlägt, was der andere schon länger kennt, dann hat man nicht gepunktet. Deswegen kann ich dir den Punkt nicht geben. Es stimmt deine Beobachtung, aber ich finde, sie ist nicht mehr brandaktuell. Sorry.
Okay, aber damit habe ich schon gerechnet, dass du ein sehr strenger Richter bist, weil ein Gegenwartscheckpunkt man auch bei deinem Podcast oder bei eurem Podcast auch sehr, sehr schwierig. Aber deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen, eine sehr, sehr strenge Richterin zu sein. Hast du einen Gegenwartscheck, was dir aufgefallen ist?
Weil wir aber ja jetzt in einem Podcast sind und ich bei der sogenannten Gegenwart natürlich immer wieder an mich halten muss, damit ich da nicht zu oft Anspielungen auf Bitcoin mache, um unser Normie-Publikum nicht zu nerven. Es habe ich ja jetzt die Chance bei dir, da werde ich keine Zuhörerinnen und keinen Zuhörern mit einer Bitcoin-Beobachtung zur Last, muss nicht befürchten, jemandem zur Last zu fallen. Aus der genau. Welt begegne einem natürlich permanent was, einfach weil, warum? Naja, weil Bitcoin als ein so junges Ding, ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, man kann sagen, eine Asset-Klasse, eine Technologie, eine Idee, whatever. Es ist jedenfalls jung und hat deswegen eine enorme Dynamik, in der es sich verwandelt. Und deswegen zieht es auch permanent neue Haltungen, Handlungsweisen, Meinungen, Überzeugungen nach sich. Und die Art, wie Bitcoiner heute über Bitcoin reden, ist schon wieder eine völlig andere, als sie es noch vor 3 Monaten getan haben und so weiter. Und wenn ich jetzt sagen würde, Gegenwartscheck in einem Bitcoin-Podcast, dann würde ich sagen, ja, seit 5 Tagen oder seit 6 Tagen stehen wir alle in dem Bann, aber vielleicht täuscht das Zeichen auch, ich möchte unbedingt skeptisch bleiben, stehen wir alle in dem Bann, dass vielleicht das passiert ist, worauf wir so inniglich gehofft haben. Wovon waren wir am meisten genervt in den letzten 2, 3 Jahren? Naja, dass der Bitcoin-Kurs eigentlich nur ein Abbild, ein Derivat oder jedenfalls eine Parallelbewegung zum Nasdaq oder zum S&P 500 war, noch mehr zum Nasdaq, also zu Risk-On Assets. Und unsere Idee mit dem Bitcoin ist ja eigentlich, dass wir eine Alternative oder eben ein Hedge zum Finanzsystem als solchen anbieten. Also wer kritisch ist, dass das bisherige Finanzsystem überhaupt mit seiner, am Ende seiner, wie Ray Dalio sagt, am Ende seiner großen Schulden, Superschuldenspirale steht, dass der sagt, Teile meines Ersparten lege ich da an, weil ich weiß, im Fall eines Totalzusammenbruchs funktioniert das als sicherer Hafen. Diese Eigenschaft, ein sicherer Hafen gegen die Turbulenzen des überhitzten Finanzcasinos zu sein, diese Eigenschaften hat Bitcoin in den letzten 3 Jahren eben gar nicht gezeigt. Und das war für Bitcoiner ein wenig enttäuschend. Und seit 5 Tagen beobachten wir ein Decoupling, so lautet, glaube ich, das Wort. Ein Decoupling, jedenfalls steigt der Bitcoin-Kurs, während Börsen nachgegeben haben. Und das erfreut einen als Bitcoin, aber ich würde auch sagen, man soll diesem Frieden nicht zu früh trauen, sehen, wie es weitergeht. Aber das fände ich jetzt tatsächlich in der Bitcoin-Welt jedenfalls ist das, glaube ich, so gerade ein neues Gegenwartsgefühl.
Aber Ishoma, lass uns gleich mit deinem Buch starten auch, weil das ist auch das zentrale Thema heute, die orange Pille. Und ich fand das so richtig faszinierend an deinem Buch, dass du wirklich auch das Geld, das Phänomen Geld verstanden hast als ein philosophisches Thema. Aber ich habe da auch so ein paar Anmerkungen gemacht. Wenn du möchtest, dann könnten wir uns da auch nochmal über die einzelnen Stellen unterhalten, die ich richtig schön und wo ich dann mal einfach nochmal deine Erfahrung mit reinnehmen wollte und wissen wollte, wie du das genau gemeint hast. Zum Beispiel die erste Stelle, da schreibst du, dieses Buch soll eine Brücke bauen in die bürgerliche Welt, aus der ich selbst komme. In der bürgerlichen Welt wird nur altes Geld als kulturell legitim empfunden. Und Bitcoin ist in jeder Hinsicht neues Geld. Das schreibst du auf Seite 16. Und da habe ich mich gefragt, was führst du denn jetzt für Unterhaltungen in der bürgerlichen Welt? Warum fragen da so viele nach dem neuen Geld?
Es ist sehr, also meine eigene Erfahrung ist ja eher so, dass die fragen, womit beschäftigst du dich? Gibt es ein neues Buch? Und dann sage ich, ja, es gibt ein neues Buch. Dann sind sie alle hoch erfreut, wollen wissen, wovon handelt es. Dann sage ich, ihr werdet überrascht sein von Bitcoin. Und da erlebe ich dann natürlich immer denselben Reflex, Skepsis und Misstrauen oder vor allem auch einfach mal Verwunderung. Wie kommst du zu dem Thema? Und ein bisschen so, Igitt. Und das ist aber eine Reaktion, die kenne ich eigentlich immer schon, diesem bildungsbürgerlichen Milieu, dass man Geld als etwas Vulgäres empfindet. Mir ist auch schon klar natürlich, warum. Weil Geld natürlich schon auch diese Seite hat, die niederen Instinkte in uns, die Gier anzusprechen. Und wenn man sich für gewisser einen sittlich höherwertigen Menschen hält, dann will man ja nicht getrieben sein von der Gier, sondern von anderen höheren Idealen und nicht einfach nur von materiellen Begierden. Und ich glaube, dass sich viele Leute, die sich selber für kultiviert und geistig halten, damit den Weg verbauen oder den Blick verbauen auf so eine zentrale Wirklichkeit unserer Welt und einen völlig falschen Begriff davon haben, was eigentlich die Kraft und das Potenzial des Geldes ist. Oder noch spezifischer gesagt, warum es so entscheidend ist, über die Geldordnung nachzudenken. Denn die Qualität der Geldordnung entscheidet in sehr starkem Maße darüber, wie unser Gemeinwesen funktioniert, wie gerecht es aufgestellt ist, welche Chancen es denen, die an ihm teilnehmen, bietet. Und ein Nachdenken über Geld ist so fundamental und grundsätzlich, dass es nicht sehr hilft, wenn man Geld immer nur von sich weist, weil man glaubt, das habe gewissermaßen, das sei kulturell sittlich nicht wertvoll. Ich erzähle ja auch so eine ganze Kulturgeschichte gewissermaßen. Es gibt so eine lange, geradezu eine Mythologie der Dämonisierung des Geldes. Das fängt in der Bibel im Alten Testament schon an, wenn Moses kommt zurück vom Berg Sinai, wo er in direkter Zwiesprache mit Gott, mit seinem Herrn, die 10 Gebote mitgeteilt bekommen hat. Also ein neuen Bund ist er eingegangen für sich und seine Israeliten mit Gott auf der Basis dieses moralischen Kodizes. Und er kehrt zu seinem Volk, zu seinen Leuten zurück und will ihnen diese freudige Nachricht überbringen und stellt fest, die sind vom wahren Glauben abgefallen und stattdessen umtanzen sie das goldene Kalb, also den schnöden Mammon. Und er ist natürlich verzweifelt. Und das ist so eine archetypische Geschichte, die da erzählt wird. Quasi so wie Herakles am Scheideweg, wenn man sich entscheiden muss zwischen der Moral und dem Geld, entscheiden sich die breiten Massen viel zu oft fürs Geld. Dabei ist es doch sittlich viel niedrigeren Ursprungs. Und diese Geschichte kann man in unendlichen Geschichten. König Midas in der griechischen Mythologie. Es ist der einen Wunsch frei hat. Da wünscht er sich, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Bis er realisieren muss, dass auch die Nahrung und die Speis und Trank, das er berührt, selber sich zu Gold verwandeln. Und er droht zu verhungern und zu verdursten, weil, so die Moral von der Geschichte, Gold kann man natürlich nicht essen. Kurzum, das Geld wird immer in dieser negativen Konnotation gefasst. Und diese Seite gibt es auch, die sollte man überhaupt nicht verleugnen. Und vielleicht kennt man sie auch an sich selber, wenn man ehrlich ist. Es gibt aber auch eine andere Seite des Geldes. Und dazu hilft es, glaube ich, wenn man einen stärker distanzierten und analytischen, historisch informierten, analytischen Blick auf das Geld hat. Und dann wird man nämlich feststellen, dass es in jeder Phase eigentlich immer ein Instrument großen zivilisatorischen Fortschritts gewesen ist. Der Philosoph und Soziologe, bedeutender deutscher Soziologe um die vorvergangene Jahrhundertwende, Georg Simmel, der hat eine ganze Philosophie des Geldes geschrieben. Und einer der zentralen Gedanken lautet, erst mit der Erfindung des Geldes war es möglich, Geschäfte mit Fremden zu machen. Das heißt, mit Fremden zu kommunizieren. Denn Geschäfte machen, das sind soziale Interaktionen. Da kommt man sich nahe, da findet ein Austausch statt. Erstmal ein Austausch von Worten, man muss sich kennenlernen, muss ein Verhältnis aufbauen, dann ein Austausch von Waren. Und danach sind beide, weil es eine Win-Win-Situation ist, glücklich und versuchen auf diese gute Geschäftsbeziehung wiederum mehr aufzubauen. Das ist aber in einer Gesellschaft ohne Geld nur möglich, innerhalb einer geschlossenen Gesellschaft, einer Tribe, die aufeinander vertraut, die weiß, wenn ich dir einen Dienst erweise, kann ich mich darauf verlassen, wenn ich einen Gegendienst brauche in einem halben Jahr, dass du da bist und ihn mir erfüllst. Mit dem Geld wird das Handelsgeschäft gewissermaßen entkoppelt von Raum und Zeit, weil das Geschäft sofort gesettelt werden kann. Da kann dann der Seidenhändler aus dem Morgenland, wie es früher geheißen hat, der kann dann in Brügge seine schönen Seidenstoffe anbieten und er wird mit Gold bezahlt, was er selber als werthaltiges Zahlungsmittel akzeptiert. Und in dem Moment ist das Geschäft gesettelt. Es ist eine gute Geschäftsbeziehung entstanden und der Händler kann zurück in seine Heimat ziehen. Und du weißt, du hast jetzt quasi, bist aus dem Kreis deiner beschränkten Umwelt, der Gesellschaft, in die du hineingeboren bist, herausgewachsen durch dieses Geschäft. Kurzum, das Geld ist ein Medium, das Grenzen überwindet, das Beziehungen stiftet, und dass das, was die großen Liberalen im 18. Jahrhundert wie Montesquieu, die sagten immer, Wandel durch Handel, der Handel würde die Sitten verfeinern, eben weil man mit anderen Kulturen dadurch ins Gespräch und in den Austausch kommt, und weil es natürlich auch da doch wieder um Vertrauen geht, wo es sich empfiehlt, feine Umgangsform an den Tag zu legen, um es simpel zu sagen.
Simpel sagen, also ich finde das auf jeden Fall total mitreißend, wie du das sagst. Und ich kann das auch richtig gut verstehen, weil Geld bringt uns halt einfach dazu, das Angebot eines Fremden anzunehmen, wenn das besser ist. Und das ist halt einfach so, früher waren wir halt auch immer sehr in der Sippe verhaftet und es gab ja auch so gewissermaßen so einen Nepotismus, dass man halt immer den Bekannten oder den Freund in eine Position reinbringt, in der man vielleicht sich selbst auch Vorteile verspricht von denen. Also es ging halt viel um, in Österreich würde man sagen, Freundelwirtschaft. Ja, und das Geld bringt dich halt dann wirklich dazu, das Angebot zu nehmen, das halt einfach besser ist. Und das kann ich mir dann halt eben auch vorstellen, dass man das halt dann auch etwas schmutzig sieht. Und damals das
wichtiger auch Punkt. Gesehen wurde. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt, den du sagst. Den finde ich, den muss man auch unterstreichen. Auch daher kommt der schlechte Leumund des Geldes, weil in dieser Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, wo das Produkt des Fremden besser ist, weshalb ich mich dafür entscheide, da geht ja ein enormer Druck, nämlich der sogenannte Effizienzdruck von aus. Das heißt, die geschlossene Gesellschaft, die sonst nur mit sich selber Geschäfte gemacht hat, die war ja entlastet von diesem Konkurrenzdruck. Und so wie durch die Erfindung des Geldes sich neue Märkte eröffnen, werden die Waren günstiger, weil nämlich jemand kommt, der effizienter ist in der Herstellung der Ware und ein besseres Angebot macht. Und jetzt macht man mit dem ein Geschäft. Das ist für den Konsumenten toll, nämlich deflationär. Es sind aber für die, die in den gewachsenen Strukturen sitzen und sich auf ihr über Generationen angestammtes Privileg wie auf Lorbeeren ausruhen möchten, die werden unter Druck gesetzt und die erleben dann das Geld als eine bedrohliche Macht. Das ist übrigens, was Karl Marx in einer berühmten und sehr trefflichen Formulierung im Kommunistischen Manifest auch schon festgestellt hatte. Da sagte er über den Kapitalismus, und das sagte er durchaus mit Respekt, von ihm ging eine Kraft aus, die dafür sorge, dass alles Ständische und Stehende verdampfe. Also der Innovation, den die Erfindung der Geldwirtschaft hervorgebracht hat, ist natürlich für die, die gewissermaßen den Besitzstand zu wahren versuchen, die werden immer unter Druck gesetzt.
Und das Faszinierende finde ich ja, dass danach, dass viele so als Bedrohung sehen, aber andererseits ist es ja nicht eine Bedrohung, weil man kann ja auch bei ganz anderen Dingen profitieren. Durch offene Märkte gibt es halt auch mehr Auswahl, mehr Konkurrenz, aber dann halt auch bessere Produkte für jeden und so steigt ja dann der Wohlstand. Und ich glaube, das hast du ja dann auch damit erwähnt, dass Geld Wohlstand bringt. Und das ist, glaube ich, auch wahnsinnig schwer zu verstehen, dass es halt generell, auch wenn einer besonders gut ist, dass es ja halt auch oder besonders gute Dienstleistungen, Produkte herstellt, davon ja eigentlich dann auch alle profitieren.
Absolut. Das ist, glaube ich, auch ein Gedanke, der in der österreichischen Schule immer wieder durchgespielt oder angespielt wird. Das Wesen, also es gibt unterschiedliche soziale Interaktionen zwischen Menschen. Und die politische Interaktion, da haben wir es immer, und das soll man jetzt nicht zu sehr dramatisieren, mit einer Zwangsandrohung zu tun. Es gibt Gesetze und man soll sich an die Gesetze halten. Und wer das nicht tut, sieht sich mit der Bedrohung konfrontiert, sonst bestraft zu werden. Das ist auch ganz sinnvoll, so funktioniert gewisse Staatlichkeit. Aber dann gibt es das Reich der Wirtschaft und das funktioniert anders. Das funktioniert eben oft nach dem Modell der Win-Win-Situation. Das Schöne am Geschäftemachen ist, dass beide Teile zufrieden davon gehen. Sonst wären sie dieses Geschäft, das ja auf der Basis der Freiwilligkeit beschlossen worden ist, erst gar nicht eingegangen. Und diese Win-Win-Situation ist ja nur ein anderer Ausdruck davon, dass das Wohlstandsniveau insgesamt sich durch den zunehmenden Handel erhöht hat und deswegen das wirtschaftliche Geschäft kein Nullsummenspiel ist, sondern die Torte, die es zu verteilen gibt, die wächst. Also die Produktivitätszuwächse sind doch so entscheidend.
So, Ishoma, jetzt habe ich aber noch eine zweite Stelle für dich. Nachdem die erste Stelle ja schon so wahnsinnig spannend war, glaube ich, können wir die ja auch nochmal diskutieren. Nämlich, du schreibst allerdings, um zu diesem Punkt zu gelangen, da gehe ich nochmal drauf ein, das ist nämlich dieser Punkt, dass du wirklich von Bitcoin überzeugt warst, muss ich den Bitcoin-Evangelisten einen Vertrauensvorschuss geben. Ich musste mich auf ihre Argumente und ihr Denken einlassen, obwohl ich vieles erst einmal überzogen fand, weil ich zu diesem Zeitpunkt Bitcoin noch entschieden zu wenig verstanden hatte. Ich würde sagen, ohne Vertrauensvorschuss geht es nicht, nicht beim Bitcoin und nicht bei anderen Dingen. Und da habe ich mich echt gefragt, Ishoma, warum hattest du denn einen Vertrauensvorschuss für die Bitcoiner?
Da bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das so ganz klar beantworten kann. Es war vielleicht eher so, dass ich war fasziniert davon, um was es ging. Ich wollte es verstehen und begegnete dann lauter Menschen, von denen ich ja erst noch gar nicht so sicher sein konnte, wie klug sie sind. Denn sie sprachen über eine Sache, von der ich keine Ahnung hatte. Um einschätzen zu können, ob jemand klug ist und man sich auf sein Urteil verlassen kann, muss man ja von der Sache, über die er spricht, selber überhaupt erstmal was verstehen. Ja, also simpel gesagt, ich bin vom Beruf Literaturkritiker. Es fällt mir, würde ich sagen, relativ leicht zu erkennen, ob ein anderer Mensch, von dem ich bisher noch nichts gewusst habe, Ahnung von Literatur hat, weil ich selber was davon verstehe. Wenn ich mich aber in ein neues Themengebiet, mich für ein neues Themengebiet interessiere, wie das damals für mich Bitcoin war, dann fehlt mir ja diese Kompetenz zu sagen, dem darf ich vertrauen. Diese Stimme, man erkennt gleich, der versteht was von der Sache. Sondern es waren lauter hochinteressante, mich faszinierende Leute, die da sprachen. Aber ich hatte überhaupt, aber ich konnte ja nicht, es gibt ja nicht irgendwie den staatlichen TÜV, der bei dem man ein Zertifikat als anerkannter Bitcoin-Fachmann bekommt, Zertifikat besonders vertrauenswürdig und dann weiß man, dem kann man folgen. Sondern da muss man ja, da muss man den Leuten, die man in den Podcasts lauscht, dann erstmal, das meine ich, einen Vertrauensvorschuss geben, bis man selber ein bisschen mehr dann davon versteht. Und dann kommt langsam so eine eigene Bewertungssicherheit. Also das klingt so hochtrabend, es ist viel simpler, nämlich, dass man dann sagt, die und die und die Podcasts, die taugen mir. Den Stimmen folge ich, das finde ich überzeugend. Den habe ich jetzt schon seit 2 Monaten zugehört. Das ist konsistent, die können auch auf Veränderte, wenn sich etwas ändert im Space, reagieren die darauf, die sind erreichbar für Veränderungen der Wirklichkeit, für Reality-Checks und so weiter. Und dann folgt man denen und andere, denen folgt man nicht. Ich erinnere auch ganz viele Fälle von Podcasts, denen ich am Anfang nicht getraut habe, weil ich dachte, was ist das für ein seltsames Gerede? Und einige Monate später merkte ich, das lag einfach daran, ich habe die noch nicht verstanden. Ich war noch nicht so weit. Also auch das kommt ja. Und deswegen meine ich, wenn du dich auf ein neues Themengebiet einlässt, dann musst du erstmal so ein bisschen Vertrauensvorschuss geben, um selber reinzukommen und die Sache besser zu verstehen. Das gilt aber im Übrigen bei allen sozialen Beziehungen. Auch wenn du einen neuen Menschen kennenlernst auf einer Party, dann gibst du dem auch erstmal Vertrauensvorschuss. Du sagst, okay, ich bin bereit. Es gibt zwar da andere Leute, mit denen es vielleicht noch lustiger sein könnte, mich zu unterhalten. Diese Person kenne ich noch nicht, aber ich gebe einen Vertrauensvorschuss. Sieht sympathisch aus, lass also warum nicht mal quatschen. Und dann stellt man fest im Gespräch, ob man mit dem anderen was anfangen kann oder nicht. Also diese Offenheit, diese Neugier ist, glaube ich, generell immer wichtig, wenn es einem was bedeutet, dass man im Leben auch mal auf neue Pfade geführt werden. Ich glaube, das war bei mir schon so. Als ich da Blut geleckt hatte, stellte ich fest, das ist echt ein neuer Pfad, eine neue Perspektive auf die Welt und das tut mir selber auch ganz gut, weil das ja nochmal so eine intellektuelle Dehnübung ist. Kann man nochmal so ein ganz neues Denken quasi von null an sich hineindenken.
Das finde ich faszinierend, dass du diesen Vertrauensvorschuss dann auch wirklich nochmal gegeben hast. Denkst du, dass es etwas mit dem Alter vielleicht dann auch irgendwann zu tun hat? Weil man sagt ja irgendwie mit Bitcoiner ab 30, 35, ich bin ja auch da schon weit drüber. Aber dass man das dann, dass man da immer weniger Vertrauensvorschuss hat, weil man sagt, okay, ich weiß ja schon, wie die Welt funktioniert, da brauche ich ja jetzt nicht mehr nochmal was Neues lernen.
Naja, das wäre die große Gefahr des Älterwerdens. Und natürlich fürs Poesiealbum und für die Sonntagsrede werden alle sagen, auf keinen Fall in diese Falle treten. Man muss im Alter jugendlich wach und neugierig bleiben und darf keinesfalls glauben, alles zu wissen, weil dann erstarrt man, dann petrifiziert man. Dass es trotzdem wir alle darin versucht sind, uns auf unseren Lorbeeren und auf den Einsichten, die wir bis dahin getan haben, auszuruhen, ist gleichwohl unübersehbar. Aber absolut, ich finde, genau darum geht es. Und ich weiß nicht, vielleicht hat mir schon auch geholfen, es gibt ja auch immer so psychologische Tricks und sich selber dann unter Druck setzt. Ich glaube, ich bin schon auch jemand, der sich selbst gerne mal so aus didaktischen Gründen unter Druck setzt. Ich mag eigentlich Druck. Ich weiß, dass das heutzutage in der aufgeklärten Pädagogik immer als negativ gilt. Auf keinen Fall Didaktik mit Druck, sondern es muss alles immer Spaß machen oder so. Weiß ich nicht, wenn erstmal Druck, dann kommt der Spaß in der Regel von alleine, wenn die Sache einen nämlich packt. Was mir geholfen hat, ist, dass mir natürlich irgendwann klar geworden ist, dass ich in meiner Lebenszeit zwei gewaltige Zäsuren miterlebt habe. Die eine war, da wirst du zu jung gewesen sein, um sie wirklich schon als Teil deines aktiv gemanagten Lebens zu erleben, war bei mir der Mauerfall. Der fiel bei mir zusammen im Abitur gewissermaßen oder die Wiedervereinigung 1990. Da machte ich Abitur in dem Jahr. Die Welt hatte sich total verändert. Der Ost-West-Konflikt war plötzlich am Ende. Europa, das 4 Jahrzehnte durch einen eisernen Vorhang getrennt war, öffnete sich. Ich machte Abitur in Heidelberg und das war das Ereignis für meinen Aufbruch ins erwachsene Leben getan. Und was mache ich? Ich gehe nach München. Das war so gewiss. Noch mehr kann man den großen Moment gar nicht verfehlen. In München bekam man in den frühen 90er Jahren von diesem ganzen Wandel Europas oder Osteuropas und Ostdeutschland gar nichts mit. Irgendwann wurde mir das dann natürlich auch klar und dann dachte ich, na, du bist ein toller Zeitgenosse. Die größten Ereignisse sind vorbei. Und deutlich später ging mir dann halt auch irgendwann auf, und zwar auch schon tatsächlich so ein bisschen mit Blick auf die Börsen, weil bei den Börsen geht es natürlich auch darum, die höchsten Renditen hast du natürlich, wenn du möglichst früh hellwach bist und eine Innovation erkennst und auch sie setzt, bevor sie bereits total marktgängig geworden ist. Und da war mir schon auch klar, mein Gott, das Internet hast du auch einfach verschlafen, beziehungsweise in der Art, wie das für Feuilletonisten nicht ganz untypisch ist. Du hast es quasi mit so einem gewissen Kulturpessimismus auf Distanz gehalten und gedacht, das ist nichts, was dich interessiert, worüber es nachzudenken sich lohnt. Und nun ist es natürlich doch mindestens so gewaltig wie die industrielle Revolution in ihrer Veränderungskraft. Aber bis dir das klar geworden ist, war Facebook gewissermaßen schon an der Börse. Hätte noch mal schneller sein können. Und auch weil, das muss man sich dann aber gnädigerweise auch immer zugestehen, diese Veränderungen gehen dann doch auch schneller, als man glaubt. Und im Rückblick denkt man dann immer, etwas gäbe es immer schon. Und dann ist es aber natürlich so, diese eigentliche enorme Dynamisierung, auch dieses exponentielle Wachstum dieser Netzwerke, das kam ja eigentlich erst nicht durch die Erfindung des Internets, sondern indem das Internet dann mit dem iPhone so eine glückliche Hochzeit einging. Und da entstand dann diese Dynamik und nun gibt es das iPhone einfach noch nicht sehr lange. Dafür, dass wir das Gefühl haben, eine Welt, wie sie vorher war, gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn ich das richtig erinnere, kam das 2007 oder 2008 auf den Markt. Also in Deutschland würde ich mal sagen, der erste Mensch mit iPhone. Ich weiß, ich bekam, als ich 2009 zur Zeit wechselte, ein BlackBerry. Und da war ich stolz wie Oscar, weil damals stand das BlackBerry im Ruf, das Device zu sein für die Leute, die es in der Wirtschaft zu was. Ja, die hatten.
Genau.
Und ich so, wow, geil, jetzt hast du auch ein BlackBerry. Und in dem Moment realisierte ich, oh, es könnte sein, dass die Leute, die ein bisschen mehr cutting edge sind, gar kein BlackBerry mehr haben, sondern dieses seltsame neue Gerät, dieses iPhone. Und naja, ich will nur sagen, das ist alles liegt noch lange, gar nicht so lange zurück. Und ich weiß, dass ich mir irgendwann mal geschworen habe, Mann, du bildest dir doch, Stichwort Gegenwartscheck, immer so viel darauf ein, dass du das Gras wachsen hörst. Das darf dir nicht nochmal passieren. Das ist so eine fundamentale Transformation technologischer Natur, die dann aber voll und ganz in die Gesellschaft greift, dass sowas nochmal passiert und du verpasst es. Und insofern war ich vielleicht ganz vorbereitet, als ich dann von Bitcoin hörte, da bedurfte es natürlich, auch da war ich Late Adapter, aber als ich dann nicht nur davon hörte, sondern es auch irgendwie interessant fand, weil diese Vorstellung von digitaler Knappheit mich faszinierte, in dem Moment sagte ich mir auch, oh, vielleicht ist das große Ding, wenn du eine zweite Chance hast, verbasel es diesmal besser nicht.
Ja, das hört sich ja richtig gut an, aber wenn man es jetzt nochmal so zurückerinnern, wenn du sagst, das Internet auch etwas verpasst, war das auch wirklich damals so beim Internet, dass es so verleumdet war, dass man dann immer sagte, hey, da werden ja nur Katzenvideos geguckt und das ist ja nur für Verbrecher, die irgendwie Dinge verkaufen wollen, die man sonst nicht verkaufen darf. War das dann wirklich früher auch so?
Nee, die Verbrecher spielten gar keine Rolle. Aber Eva, du kommst natürlich auch wirklich aus einer ganz anderen Welt als die meine. Und das kann man auch, glaube ich, sogar so ein bisschen objektiv die unterschiedliche Perspektive auch sehen. Du kommst von einem Unternehmen, das der Inbegriff dieser neuen Transformation, dieser neuen Welt ist. Und ich komme aus einer Branche, die der Inbegriff dessen ist, dem es an die Kehle ging. Ich komme von den Printmedien. Den Printmedien ging es so wahnsinnig gut die letzten 100 Jahre und besonders auch nochmal die letzten, quasi so die deutsche Nachkriegszeit zwischen 1950 und 2000. Da kam den Medienverlagen das Geld zu den Ohren heraus, weil die Zeitungen konnten gar nicht so dick werden, um alle Anzeigen, um die Kunden gedruckt sehen wollten, unterzubringen. Und das war eine enorme Erlösquelle. Und plötzlich bricht das weg, weil vollkommen klar ist, wir brauchen dieses Papier nicht mehr. Informationen werden jetzt digital weitergeleitet. Das ist für jemand aus dem Printgewerbe deswegen erstmal, wir knüpfen jetzt an, was wir vorhin erzählt hatten, den Innovations- und Effizienzdruck, den der Kapitalismus entfacht. Das ist natürlich auch eine Bedrohung für jemanden, der aus der Printwelt kommt. Dann kommt aber auch noch was hinzu. Wenn du aus den Geisteswissenschaften kommst, bist du jemand, der immer sehr viel mit der Vergangenheit zu tun hat. Das ist auch total spannend und interessant. Und ich will das gar nicht missen. Ich bin selber ein stark historisch denkender Mensch. Und ich finde es toll, mich in den Geist anderer Zeiten zu versetzen. Ein wenig die Schattenseite dieser Deformation professionell, wenn man so will, ist, dass man als Geisteswissenschaftler oft ein wenig skeptisch, misstrauisch und jedenfalls nicht sehr optimistisch in die Zukunft schaut. Weil alles Neue, was da von vorne auf einen Zug kommt, gewissermaßen das kulturell überlieferte Erbe zu bedrohen scheint. Und deswegen geht man, der Fachbegriff dafür würde lauten, auf eine kulturpessimistische Distanz. Und damit verbaut man sich für viel Neues den Blick in meiner Branche. Das ist mein Gefühl. Und ich bin da selber auch nicht immer ganz frei. Deswegen muss ich mich dann extra so ins stupsen, um dann ins kalte Wasser zu springen. Aber ich will sagen, das sind schon zwei ganz unterschiedliche Berufsmilieus, in denen du und ich arbeiten.
Wenn man jetzt reingeht in Geisteswissenschaft und ja auch Geschichte, dann finde ich es ja auch interessant, dass ja auch damals schon es keine Erfindung gab, die gleichzeitig von allen entdeckt worden ist und von allen akzeptiert worden ist. Das klassische Beispiel ist ja das Automobil, aber man geht auch mal von Galileo Galilei. Da war es ja auch nicht, dass der irgendwie auf einmal da war und gesagt hat, hey, die Erde ist eine Kugel und dann war er irgendwie so der Einzige, sondern das war ja auch so eine Welle. Da gab es ja auch schon davor diese Erfindung, dieser Gedanke. Es haben auch mehrere gedacht.
Ja.
Und alle haben gesagt, du bist ein Verrückter. Dann sind sie gestorben, ohne dass die irgendwie mitbekommen haben, dass sich die Welt verändert hat und das erkannt hat. Und hunderte Jahre später kam dann halt, hat sich der Gedanke langsam immer mehr durchgesetzt. Also ich denke halt, so eine ganz grundlegende Innovation, kann man ja auch aus der Geschichte sehen, ist halt nicht von einem Tag auf den anderen hier.
Ja, wobei es am Ende im Rückblick, muss man fairerweise sagen, es sind dann auch gerade um Galileo Galilei, das sind dann auch schon so Heldengeschichten, die auch so ein bisschen konstruiert werden. Kopernikus war natürlich der Erste, der es klar ausgesprochen hat. Ich glaube, Galileo war der es dann wissenschaftlich, empirisch nachgewiesen hat, dass die Erde rund war. Ich glaube allerdings, dass auch die alten Griechen schon eine Ahnung davon hatten.
Ja.
Kolumbus, aber dann sage ich vielleicht was Falsches. Ich glaube, Kolumbus ist auch nur deswegen aufgebrochen gen Westen, um nach Indien zu kommen, weil ihm klar war, dass man auch Richtung Westen nach Osten kommen kann. Und das setzt ja voraus, dass man einen Begriff oder eine Vorstellung davon hat, dass die Erde rund ist. Es ist dann, und jetzt bringe ich mal jemanden ins Spiel aus meiner Welt der Philosophie. Es gibt den Wissenschaftstheoretiker Thomas Kuhn, und der hat den Begriff des Paradigmenwechsels geprägt. Und der schaut die Evolution in den Wissenschaften an und versuchte, die zu untersuchen nach, wie funktioniert das denn? Wie funktioniert es, wenn eine neue Erkenntnis in die Welt kommt? Die trifft dann ja auf etablierte Institutionen. Was ist eine etablierte Institution? Naja, die hat sich geeinigt auf ein bestimmtes Ensemble an Wahrheiten, an Aussagen, an Sätzen, die sie für richtig und wahr hält. Und auf die baut sie dann ein sehr rationales, systematisches Gebäude auf. Und wenn jetzt eine neue Erkenntnis kommt, die droht, das Fundament dieses in sich systematisch rationalen Gebäudes zum Einsturz zu bringen, dann ist es eine völlig normale Reaktion, dass sich diese Institution dagegen wehrt. Denn jede Institution ist ja an der Reproduktion des Status quo interessiert. Da hängen ja Gelder dran, Stellen dran, Professorenstellen, wenn man so möchte, dran. Das kennen wir alle. Alles, was erstmal anerkannt ist, versucht, seine Position zu verteidigen. Und wenn etwas Neues kommt, ist das ein Angriff und muss logischerweise im Sinne der Selbsterhaltung abgewehrt werden. Und so funktioniert das natürlich auch in den Wissenschaften und ihrer Evolution. Und ich glaube, das Interessante bei Thomas Kuhn ist, dass er da nicht so moralisierend sagt, ja, die bescheuerte katholische Kirche, die nicht begriffen, dass Galileo die Wahrheit gesehen hat. Nee, das sind nicht irrationale Dummköpfe, sondern die haben eine Rationalität im Rahmen ihrer Wissenschaften etabliert, die bis zu einer gewissen Grenze sich als sehr, sehr leistungsfähig erwiesen hat und deswegen ein gültiges Paradigma war, innerhalb dessen man sehr vieles erklären konnte. Manches konnte man auch nicht erklären. Und dann musste man diese Fragen zur Seite schieben. Aber erstmal gibt es auch immer Rationalitätsgründe, am herrschenden Paradigma festzuhalten. Und jetzt kommt eine Herausforderung dieses Paradigmas. Da muss dann schon gewissermaßen der Evidenzaufwand oder der Plausibilitätsaufwand, der dann für einen Paradigmenwechsel erforderlich ist, der kann nicht einfach von einem auf den anderen Tag beigebracht werden. Und daher entstehen dann diese Trägheitseffekte. Und im Rückblick denkt man sich immer so, ja, wie konnte je jemand glauben, dass die Welt eine Scheibe ist? Aber eines kann ich dir sagen, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass die Welt eine Kugel ist und sich um die Sonne dreht, so wie wir heute alle überzeugt sind. Ich wette, in 400 Jahren werden sich unsere Nachkommen über uns lustig machen und sagen, wie konnten sie diesem Weltbild anhängen? Es ist auch vollständig offensichtlich, dass die Kosmologie ganz, ganz anders abläuft. Wie? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber alle diese Wahrheiten, die wir heute für wissenschaftlich ganz klar erwiesen haben, auch die sind dem Schicksal ihrer, mit Karl Popper zu sprechen, ihrer Falsifizierbarkeit unterworfen. Auch das, was wir heute für ein objektives Wissen halten, wird aus einem Rückblick irgendwann als borniert oder beschränkt erscheinen, weil es dann einen wissenschaftlichen Fortschritt gibt. Dasselbe ist doch mit Newton. Newton, das war der Goldstandard eines rationalen Weltverständnisses. Trotzdem war es kein unvergängliches universelles, sondern dann kommt Einstein und es findet ganz neue Wahrheiten über das Verhältnis von Raum und Zeit heraus. Deswegen war Newton aber nicht ein Dummkopf, sondern er hat in seinem Paradigma Enormes geleistet.
Also ich als ETF-Investorin kann da echt auch nur zustimmen. Also ich habe halt auch in den letzten Jahren das erlebt, dass es einfach auch wirklich funktioniert, wenn halt die Leitzinsen immer wieder runtergesenkt werden, und habe davon auch profitiert. Und dann ist es ja auch eigentlich ein schönes, sich darauf auszuruhen und sagen, okay, das ist jetzt das Ende der Geschichte. Man hat ja auch wirklich jetzt ein gutes Portfolio. Man muss sich da jetzt die nächsten 10 und 15 Jahre nicht kümmern, was ja auch wirklich noch besser ist, als würde man das halt als Guthabenzins am Konto lassen. Ja. Aber dann halt echt auch nochmal so den Schritt zu gehen, den halt auch viele beobachte ich halt auch nur so viele Finanzblogger dann halt eben nicht gehen und sagen, okay, vielleicht gibt's ja auch da noch was anderes, vielleicht tut sich da auch noch was auf. Das ist halt echt nicht leicht. Und ich tue mir da auch noch immer schwer, meine Strategie umzuändern oder dergleichen, sondern denk halt auch, dass ein Sparplan da halt auch sehr rational ist.
Ja.
Ein Bitcoin-Sparplan neben einem ETF-Sparplan. Aber es war natürlich auch wirklich für mich jetzt auch harte Arbeit. Da,
ja, wobei ich sagen würde, weiß nicht, wie du das hältst in deinem Portfolio. Für mich gibt es zumindest in Investmentsfragen eine fundamentale, universelle und unveränderliche Wahrheit, die auch durch eine so sagenhafte neue Kreation wie den Bitcoin nicht in Frage gestellt wird. Und das ist das Gesetz der Diversifikation. Ja. Das scheint mir quasi ein geradezu naturwüchsig immer geltende Wahrheit zu sein. Und deswegen würde ich auch nicht sagen, dass das Bitcoin-Investment alle deine ETFs aufsaugen sollte. Ja. Sondern es ist schon ganz gut, wenn man zwei verschiedene Körbe hat, in die man seine Eier legt. Ich weiß aber, ich kenne aber auch die Dynamik, ich glaube, die kennt jeder Bitcoiner, dass man am Anfang sich so sagt, okay, nicht mehr als 10% meines Ersparten Bitcoin. Und diese Linie, diese rote Linie, die reißt man natürlich ständig und irgendwann denkt man, oh Gott, jetzt hast du schon die Hälfte in Bitcoin gesteckt, das ist doch nicht mehr gesund, das ist doch nicht mehr rational. Aber wir sind ja auch nicht einfach nur rationale Wesen, sondern als Bitcoiner sind wir auch leidenschaftlich fasziniert, eben von diesem intellektuellen Projekt Bitcoin, und da kann man dann, darf man dann auch schon mal über die Stränge schlagen.
Auf jeden Fall, weil wir auch keine Finanzberatung anbieten, sondern das Thema philosophisch angucken. Aber das macht es ja auch gerade so spannend, dass es richtig in die Finanzen nochmal reingeht und dann halt auch in die eigene Anlageentscheidung. Das finde ich halt super spannend. Absolut. Aber eine Stelle möchte ich noch sehr, sehr gerne mit dir besprechen. Die fand ich nämlich richtig erleichtert, als ich dieses Buch gelesen habe, weil ich mich auch selbst immer wieder fragen muss, bin ich da jetzt irgendeiner bestimmten Religion aufgesessen, weil ich jetzt nur noch Bitcoin-Content und Bitcoin-YouTube-Videos und Podcasts höre und vielleicht auch so wahrgenommen werde von Freunden, dass ich jetzt irgendwie nur mal dieses eine Thema habe und alles wieder zurückführe auf Bitcoin und auf das Geldthema und auf Inflation. Also sogar, es wird schon scherzhaft gesagt, sogar das schlechte Wetter dann über 3 Punkte auf die Zentralbank zurückführen kann. aber ein Satz oder ein Absatz hat mich...
Es wird am Wetter schuld sein.
Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Bietet sich hier nur die Zentralbank an. Und der eine Satz, der hat mich auch richtig gepackt, wo du sagst, Bitcoin ist keine klassische Utopie wie der Kommunismus oder andere eskatologische Weltrettungsprojekte, bei denen man, wenn sie sich nicht durchsetzen, dekretieren kann, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Scheitert Bitcoin, dann scheitert er an sich selbst, nicht an der Unzulänglichkeit der Menschen. Und das hat mich auch richtig gepackt, weil ich finde, darauf kommt es ja auch eigentlich an. Also es ist jetzt nicht so, dass Bitcoiner versuchen, Bitcoin zu etablieren, die Adoption voranzubringen und dass es an den Menschen an sich liegt, dass die ein neues System vielleicht auch sogar mit Gewalt etablieren wollen, sondern dass es wirklich eine Option ist, sich freiwillig für Bitcoin zu entscheiden. Und wenn Bitcoin nicht das hält, was es verspricht, sei es jetzt aus technischen Problemen, sei es jetzt, weil es einfach nicht verstanden wird von der Mehrheit und auch nicht akzeptiert wird, das Geld, dann sind jetzt nicht wir oder auch nicht das System schuld, sondern dann ist halt eben der Bitcoin nicht richtig und dann müssen wir weiter suchen, neue Innovationen treiben. Weil das ist ja genau das, ich weiß nicht, ob du dieses Buch gelesen hast, was mich halt noch so sehr stark erinnert. Du hast ja auch Philosophie studiert und deswegen denke ich, dass du vielleicht auch Erik Vögelin kennst und der über die Gnostiker redet. Und genau das hat mich daran interessiert, weil der geht ja davon aus, dass die Gnostiker, das sind diejenigen, die halt an ein bestimmtes Ding glauben, dass nicht nur ein System geändert werden muss, womöglich mit Gewalt, mach kaputt, was dich kaputt macht, und dann dadurch eine neue Weltordnung möglich ist und wir alle viel besser in einer Utopie leben. Und dann dachte ich, okay, es liegt daran, an dieser spieltheoretischen Natur von Bitcoin, die du da auch nochmal ansetzt. Also wenn.
Und die ist mir so sympathisch, das ist mir auch so wichtig, weil ich bin wirklich misstrauisch oder total skeptisch gegenüber utopischen Entwürfen. Mhm. Aber der Bitcoin, glaube ich, wirklich ein bisschen anders. Und wie du völlig richtig sagst, das ist eher so ein spieltheoretisches Angebot. Und dann kann man sehen, ob sich dieses Angebot bewährt, ob Leute es annehmen, ob sie ihm folgen. Keiner wird gezwungen, jeder kann es ausprobieren. Das ist eine Option. Das macht ja auch diesen Graswurzel-Charakter aus, weshalb ja viele Bitcoiner, ich finde, zu Recht von dem El Salvador-Experiment nicht so sehr angetan sind, weil das ist so top-down an die Bevölkerung aufoktroyiert, während die eigentliche Kraft, auch die exponentielle Wachstums, das exponentielle Wachstumspotenzial von Bitcoin, glaube ich, darin besteht, dass jeder Teil des Netzwerks werden kann, der es will, und keiner muss es. Und natürlich ist es so, je mehr dieses Angebot attraktiv finden, desto attraktiver wird es auch. Das ist der Netzwerkeffekt. Und das zu verfolgen, ist natürlich total spannend. Also man, deswegen ist man als Bitcoin auch irgendwie so dankbar, dass man das Glück hat, in so einer aufregenden Zeit zu leben, wo man das Huhn schlüpft aus dem Ei, also diese frühe Formationsphase als Zeuge miterleben darf. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Ich möchte überhaupt keine Zukunftsprognosen machen. Aber es zu verfolgen und zu beobachten, ist spannend.
Da fällt mir noch als letzte Frage ein, auch eine, die bei Amazon auf den ersten Platz unter die Bestsellerliste gekommen ist. Und zwar auch dieses Buch geschrieben hat, das Ende des Kapitalismus, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden, von Ulrike Herrmann. Und genau das ist eben dieser Gegenentwurf, finde ich. Also dieses Planspiel, wie die Zukunft aussehen soll und was wir als Menschen ändern müssen an dem System, um das dieser Zukunft zu entsprechen und uns einzuordnen in dieser Zukunft. Und da stimme ich dir auch total zu. Also Bitcoin ist genau der Gegenentwurf davon. Und es ist eine Graswurzelbewegung und nicht eine Idee, wo wir Menschen uns hineinzwängen müssen.
Ja, die Anhänger der Planwirtschaft und insofern in einem weiteren Sinne linken politischen Denkens, die sind halt immer der Meinung, wenn man nur die richtigen Informationen zur obersten Zentrale schickt, dann kann die durch, weil sie gewissermaßen das die höchste Rationalität verkörpert, für die richtigen Entscheidungen sorgen und die kann dann sagen, so wie das Beispiel von, wie heißt die Autorin?
Ulrike
Herrmann, genau, die bringt ja als Analogie immer die britische Kriegswirtschaft, das ist jetzt ihr Ideal, wo dann eben von der Zentrale bestimmt wird, was produziert werden muss, welche Zulieferungsketten sichergestellt werden, dass es produziert werden kann. Es wird bestimmt, wer was konsumieren soll, weil die Zentrale weiß ja alles. Und was Friedrich von Hayek die Anmaßung des Wissens nennt, zu glauben, von der Zentralposition heraus und aus dem Wissen heraus das Beste für alle regeln zu können. Aber in Wahrheit ist natürlich die Dezentralität des Marktes die viel intelligentere Lösung, weil der Markt in seiner Dezentralität viel mehr Wissen, viel mehr Informationen zu verarbeiten vermag, als es je eine hierarchische Struktur top-down umzusetzen vermag. Und darin sind wir Bitcoiner dann ja eben immer, würde ich schon sagen, Dezentralisten. Also die Dezentralität spielt für uns ja doch eine große Rolle. Egal, ob wir mehr libertär oder mehr sozialreformerische Bitcoiner sind, aber wir glauben an die Kraft der Dezentralität, weil sie am ehesten oder weil dezentrale Modelle am ehesten in der Lage sind, die ganze Intelligenz, die es weltweit gibt, anzuzapfen und sich nutzbar und fruchtbar zu machen. Und das fand ich übrigens für mich auch in der Beschäftigung mit Bitcoin so ein entscheidender Moment, wo ich irgendwann Zutrauen zu dieser neuen Asset-Klasse fasste, als ich einfach merkte, etwas, wo so viele super kluge Köpfe aus der ganzen Welt, die sonst nichts miteinander teilen, da über die gleiche Sache nachdenken und an ihr arbeiten, das kann nicht ganz verkehrt sein.
Lass uns den Podcast beenden, so ähnlich wie wir ihn begonnen haben, mit einer Rubrik von der sogenannten Gegenwart, die auch oft genommen wird am Ende des Podcasts, nämlich die sogenannte Zukunft. Du meintest, Prognosen haben einen sehr guten Vorteil, sie bringen die Distanz zu sich selbst. Und ich habe bei deinem Podcast sogenannte Gegenwart im November 2021 deine Inflationsprognose für 2022 damals gehört und du meintest, ach, die wird 6% und keiner glaubte das, also Lars glaubte dir das zumindest nicht und tatsächlich war sie dann auch bei 8,7%, also viel höher, als du überhaupt gedacht hast. Darum frage ich dich jetzt, Ijoma, was denkst du denn, wie hoch der Bitcoin-Preis dann wird 2023, Ende 2023?
Also es gibt ja gerade im Bitcoin Space so eine kühne Wette. Balacci, glaube ich, der davon ausgehe, dass in den nächsten 90 Tagen der Bitcoin-Kurs bei 1 Million sein wird. Und dafür verwettet er 2x1 Million sogar. Ich weiß nicht genau, was die Idee bei der Wette ist. Vielleicht ist die auch eher so eine pädagogische Maßnahme der Aufmerksamkeitserzeugung. Dahinter steht, nehme ich an oder vermute ich die Annahme, dass wir jetzt in eine Hyperinflation hineinrutschen. Denn ich glaube nicht, dass er ernst meint, dass der intrinsische Wert von Bitcoin sich in 90 Tagen so erhöhen kann, dass er bei 1 Million ist, sondern das kann doch eigentlich nur passieren, wenn diese 1 Million Dollar einfach so eine starke Entwertung erfahren, weil das Finanzsystem zusammenbricht, weil dann eine Hyperinflation eintritt und weil dann 1 Million Dollar einfach nicht mehr sehr viel wert ist, dann ist ja logisch, dass alles, was nicht Dollar denominiert ist, im Wert steigt. Also diese Wette, so würde ich vermuten, auf 1 Million in 90 Tagen, setzt auf den totalen Zusammenbruch unseres Finanzsystems. Das möchte ich nicht vollständig ausschließen, aber es ist eine zu extreme Wette, finde ich, um sie sinnvoll als Prognose auszugeben. Preisprognosen sind so, dass man sich da nur die Finger verbrennen kann, und mich interessieren sie auch in Wahrheit nicht so sehr, weil als guter Hodler bin ich ja an der langfristigen Wertentwicklung interessiert. Und da ticke ich ja wie alle Rodler, wenn wir jetzt bei 30.000 noch bis zum nächsten Halving verharren, freue ich mich, weil Dollar Cost Averaging ich dann noch lange günstig Bitcoin kaufen kann. Ich habe aber natürlich schon auch das Gefühl, aber vielleicht ist da der Wunsch wie der Vater des Gedankens, dass im Moment gerade eine enorme Dynamik drin ist und tatsächlich die makroökonomischen Umstände, wir haben am Anfang ja schon darüber geredet, an sich schon sehr darauf deuten, dass Bitcoin vielleicht tatsächlich jetzt wieder in den nächsten Bullenzyklus eintritt. Keine Ahnung. Aber man sagt ja oft gerne Dinge, die man gerne hätte, dass sie passieren.
Da hast du recht. Da kann ich dir nur zustimmen. Ishoma, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich habe da echt nochmal so viel mitgenommen, und ich freue mich wahnsinnig, dass du so ein wunderbares Buch geschrieben hast, das natürlich in den Shownotes und überall auch auf meiner Website zu finden ist und ich sehr, sehr stark dann auch nochmal empfehle, weil es auch echt Spaß gemacht hat zu lesen und ja, einfach eine wunderschöne Erfahrung war, die ich jedem gerne nochmal nahelegen und weiterempfehlen möchte.
Das freut mich sehr. Ich danke dir für die Einladung, liebe Eva.
Bis bald. Danke.
Ciao.
Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von 1 Million Satoshi. Das hilft, den Podcast noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf 1millionsatoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value Podcasting 02 App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva@getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.